Genau, wir wollen uns heute im Bildungsmagazin mit dem neuen Studierendenrat nochmal beschäftigen und wollen nicht nur kurz nochmal die Frage klären, was genau ist eigentlich nochmal diese verfasste Studierendenschaft, die es jetzt gibt, sondern wir wollen vor allem schwerpunktmäßig auch darauf zu sprechen kommen, was es mit dem neuen Semesterbeitrag hat, der jetzt für die verfasste Studierendenschaft erhoben wird, wie der sich so zusammensetzt, warum der erhoben wird, wie die Dinge vielleicht bisher gelaufen sind ohne diesen Beitrag und warum es so sinnvoll ist, dass es diesen Beitrag jetzt gibt. Vielleicht nochmal kurz so zum Einstieg. Was würdet ihr sagen, was hat sich jetzt eigentlich im Wesentlichen verändert oder wie würde man kurz nochmal beschreiben, was jetzt die sozusagen Neuerung ist, die es jetzt durch die verfasste Studierendenschaft jetzt gibt? Was hat sich geändert zwischen dem AStA, den es vorher gab, und jetzt dem neuen Studierendenrat?
Also was sich zuerst mal verändert hat, sind natürlich all die Dinge, die man nicht sieht. Es gibt jetzt eben eine Satzung und einiges an den Organisationsabläufen hat sich geändert und eben ganz viele Dinge, die jetzt während oder nach der Konstituierung, die ja im Dezember 2013 stattfand, sich erst noch abspielen, nämlich dass man einen Haushaltsentwurf irgendwie erarbeitet und all die Dinge, die wie wir ja vorhin in der Mail, die wir gleich noch zu hören werden, kritisiert ist, dass auf der Internetseite noch nicht allzu viele Informationen sind. Also das sind Dinge, an denen wir noch arbeiten. Und
Du schmeißt es gerade so ein bisschen durcheinander.
Ja, ich nehme, ich zäume das
noch mit nach. Noch etwas assoziativ, aber auch ich versuche es gerade noch mal kurz. Also sozusagen der große, große Punkt, der sich doch verändert hat, ist, es gab jetzt im Sommer 2012 gab es von der neuen grün-roten Landesregierung ja dieses neue Gesetz für die neue Art, wie sozusagen in Baden-Württemberg die Studierendenvertretung läuft. Und da hatten wir ja vorher die Situation, dass quasi 40 Jahre und mehr irgendwie es quasi keine solche verfasste Studierendenschaft gegeben hat, sondern es gab quasi nur solche Pseudo-Asten, die zwar eigentlich nichts politisch sich nicht äußern durften, die auch keine eigenen Beiträge erhoben haben und die dann irgendwie mit dem Geld, was sie von der Uni bekommen haben, so ein bisschen Kulturzeugs machen konnten. Genau. Und das ist ja das, was jetzt quasi, also darauf wollte ich hinaus
sozusagen. Genau. Okay, also was passiert ist, wir gehen der Selbstverwaltung ein Stückchen näher. Also die Gelder laufen jetzt nicht mehr über die Verwaltung, eben den Studierenden und deren Interessen zu, sondern die werden selbst vergeben.
Genau. Und es gibt überhaupt auch jetzt erstmal so ein Gremium, was sich auch im Namen der Studierenden sozusagen politisch äußern darf, was auch eigene politische Kampagnen und Aktionen sozusagen durchführen darf. Bislang konnte der AStA zwar auch was mitveranstalten, aber das war dann immer nur so soziales Umweltzeug, aber keine
hochschulpolitischen.
Ja, richtig. Genau. Genau, jetzt hast du aber gerade schon gemeint, genau, im Dezember 2014 ist es dann soweit gewesen, dass tatsächlich der erste Studierendenrat.
Ja, richtig, 2013.
Ach ja, natürlich, sorry, ja, genau.
Ganz klar.
Im Dezember 2013 war es ja so, dass dann der erste Stura tatsächlich sozusagen zusammengetreten ist, sich konstituiert hat, irgendwie die erste Wahl stattgefunden hat. Und das ist der Stura, dem wir drei ja derzeit auch noch angehören bis Ende September.
Genau.
Wenn dann tatsächlich der erste für ein komplettes Jahr gewählte reguläre Studierendenrat, der dann bis, dann sozusagen jetzt von Oktober 2014 bis Ende September 2015 theoretisch politisch arbeiten kann und sollte. Genau. Und da ist es eben so, dass wir jetzt quasi mit diesem neuen politischen Gremium, was wir da jetzt haben, mit diesem Studierendenrat, was eben sozusagen das gewählte Gremium der verfassten Studierendenschaft ist, zu der ja alle Studenten an der Uni Tübingen dazugehören. Also man kann nicht irgendwie austreten, man kann nicht sagen, irgendwie nee, habe ich nichts mit zu tun, sondern wer an der Uni Tübingen immatrikuliert ist, der ist Mitglied der verfassten Studierendenschaft. Damit quasi dieser Studierendenrat auch irgendwas machen kann, braucht er Geld. Und das bekommt er jetzt direkt von den Studierenden, also von seinen Mitgliedern, wenn man so möchte, von den Mitgliedern der verfassten Studierendenschaft. Caro, weißt du, wie das bislang eigentlich war? Also der Asta, den es ja vorher gab, der hat ja auch alles Mögliche gefördert und hat ja auch irgendwie Geld zur Verfügung gehabt. Das kam ja nicht von den Studierenden. Wie viel war das ungefähr oder wo kam das überhaupt her? Weißt du das?
Also das kam direkt vom Land und war eben auch speziell gebunden an musische Gruppen, kulturelle Aktivitäten. Das Kulturprogramm zum Beispiel wurde dadurch gefördert. Und halt Verwaltungsaufgaben wie Büromaterial oder Rechner oder sowas, was jede Struktur irgendwie braucht. Und das war aber größenordnungsmäßig viel geringer, also ungefähr so 100.000 Euro im Semester, glaube ich, mich zu erinnern. Und das hätte dann einem Beitrag entsprochen von ungefähr 3,50 Euro pro Studierendem.
Mhm. Was aber eben direkt vom Land gezahlt wurde. Das heißt, bislang hat man gar nichts davon mitbekommen als Student, dass es überhaupt sowas wie eine Studierendenvertretung gibt. Zumal die ja auch tatsächlich keine politische Studierendenvertretung war, war es vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Und jetzt hat man quasi, muss man zwar selber zahlen, hat aber auch theoretisch die Möglichkeit, wenn man die Leute wählt, die sozusagen das eigene politische Anliegen dort vertreten, dass die dann auch mehr erreichen können jetzt.
Ja, man ist halt auch unabhängig von der Uni, vor allem in seinen Finanzen. Also bisher war es halt so, dass das Rektorat alle Finanzbeschlüsse vom AStA kassieren konnte. Das heißt, sobald du zum Beispiel gegen die Unileitung vorgehen möchtest wegen irgendeiner Angelegenheit, hast du relativ große Chancen, dass solche Beschlüsse dann eingehalten werden.
Genau, das heißt, alles lief bis jetzt über den Tisch vom Rektorat.
Genau.
Und die mussten dann sagen, ja klar, das genehmen wir oder halt auch nicht.
Ja.
Ja. Gut, das heißt eine große Verbesserung eigentlich, aber eine Verbesserung, die nicht bei jedem als Verbesserung ankommt. Eine Motivation für mich, diese Sendung hier zu machen, war tatsächlich auch, dass ich gedacht habe, es scheint offenbar so ein bisschen Unklarheit zu geben in der Studierendenschaft, wofür das jetzt hier eigentlich alles gut ist. Die Leute sehen, sie müssen irgendwas zahlen. Man kriegt ja quasi, also der neue Beitrag, der wird ja bezahlt gemeinsam mit der Rückmeldegebühr zum jetzt kommenden Wintersemester, die man jetzt demnächst dann an die Uni überweisen muss. Und da überweist man ja quasi ein Gesamtpaket aus Geldern, die ans Studentenwerk gehen, Geldern an die Verwaltung von der Uni und eben jetzt auch diese 6 Euro, die im Wintersemester für den neuen Studierendenrat erhoben werden. Und da bei diesem Hinweis von der Uni, dass man das Geld bezahlen soll, da wird eben auch von der Uni darauf hingewiesen, wenn man Fragen hat zum Semesterbeitrag, dann soll man sich auf der Homepage vom Studierendenrat informieren oder soll den Studierendenrat fragen. Das haben sie so ein bisschen voreilig da schon mal geschrieben, damit sich niemand bei ihnen beschwert wahrscheinlich. Und vielleicht ist es auch so eine kleine Bösartigkeit, so dass die Leute, die unzufrieden sind, sich dann bei uns melden, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, jemand hat sich gemeldet und natürlich sage ich nicht, wie die Person heißt, sonst könnte ich das jetzt hier nicht vorlesen. Eine Mail, die an den Studierendenrat ging, Mitte Juli jetzt. Hallo an die Mitglieder des Studierendenrates. Laut Rundmail zur Rückmeldung soll man sich an euch wenden, wenn man Fragen bezüglich der Beitragszahlung an die Studierendenschaft hat. Ich frage mich ja, was mit dem Geld passieren soll und wieso ich zahlen soll, obwohl ich mich nicht im geringsten für den Studierendenrat interessiere. Wegen mir brauche ich kein Wahlrecht für die Fachschaft, wenn ich dafür nicht zahlen muss. Und noch ein Tipp, man findet die Infos angeblich auf der Homepage, die ist aber leider so unübersichtlich und hat so wenig Inhalt, dass dort außer der Satzung mit winzigem Link versehen nichts zu finden war. Wenn man schon einen AK dafür hat, sollte die Homepage vielleicht auch was bieten, besonders wenn man nun Geld für etwas zahlen soll, indem man unfreiwillig Mitglied ist, nur weil man gerne einen Uni-Abschluss hätte. Ja, das, als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, okay, da ist offenbar großes Unverständnis und auch so ein bisschen taucht in diesem letzten Satz etwas, wo man unfreiwillig Mitglied ist, nur weil man gerne einen Uni-Abschluss hätte, da taucht auch so ein bisschen so eine Haltung wieder auf, die einem, wenn man sich so ein bisschen mit Studierendenvertretung beschäftigt, öfter mal begegnen kann, nämlich die Leute nehmen die Uni eigentlich nur wahr, also manche Studis nehmen die Uni eigentlich nur wahr als so eine Art Dienstleistungsangebot, wo man halt einen Abschluss bekommt und dann...
Eine Ausbildungsstätte vielleicht.
Ja. Genau, eine Ausbildungsstätte ist es ja in gewisser Weise auch, aber sozusagen wirklich sehr, sehr darauf reduziert, auf diese Rolle als Ausbildungsstätte. Da geht man hin, man stellt möglichst nichts in Frage, man macht auch eigentlich nur das, was das eigene Studium beinhaltet und alles andere interessiert einen nicht. Und dann kann man auch dann am Schluss wieder gehen und sich irgendwo toll bewerben mit einem super Abschluss, hat vielleicht nebenher noch in irgendeiner Lebenslauforganisation mitgemacht, so möglichst nichts Politisches, dass man sagen kann, hier war ich engagiert und so. Genau. Und aus so einer Perspektive ist es dann natürlich auch tatsächlich die Frage, warum soll ich jetzt plötzlich 6 Euro mehr zahlen? Aber jetzt, ich meine, es ist irgendwie so ein bisschen eine rhetorische Frage natürlich, aber was hat man denn tatsächlich davon, dass es sowas wie eine Studierendenvertretung gibt? Oder warum ist es vielleicht eben nicht einfach nur so, dass man hierher geht und seinen Abschluss macht? Also könnte man seinen Abschluss so ohne weiteres machen, wenn es keine Studierendenvertretung gäbe? Und würde das genauso laufen, wie es das jetzt tut? Oder gibt es tatsächlich Dinge, die an der Uni, sagen wir mal, sonst vielleicht anders laufen würden und wo vielleicht die Studierendenvertretung im Sinne der Studierenden was erreichen kann? Fallen euch irgendwelche Beispiele ein?
Also ich denke mal, womit jeder Studierende zu tun hat, gleich am Anfang des Studiums, ist die Fachschaft und irgendwelche Ersti-Veranstaltungen, ob das jetzt eine Beratung ist oder eine Ersti-Hütte, ein Tutorium für Anfänger, wird sicherlich jeder irgendwie in Anspruch nehmen. Und die Fachschaften sind zum Beispiel etwas, was durch diese Beiträge gefördert wird.
Wie viel von dem Geld, also von diesen 6 Euro, beziehungsweise wie viel von dem Gesamtetat geht da an die Fachschaften? Was ist das so für ein Teil von diesem Kuchen?
Also den Fachschaften sind jeweils Studiengänge zugeordnet, deswegen wissen wir auch, wie viele Studierende jeweils durch eine Fachschaft vertreten sind und die bekommen ungefähr 1 Euro pro Kopf.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt quasi dann im Wintersemester meine 6 Euro beweise, dann geht davon 1 Euro an meine Fachschaft.
Genau.
Ah ja, okay. Und damit werden dann erst die Hütten finanziert und Fachschaftsgrillen und
ja, das Fachschaftsgrillen nicht.
Ja, vielleicht nicht das Grill gut, aber vielleicht irgendwelche generellen Sachen, die dort auch gekauft werden müssen, damit man überhaupt mal ein Feuer hat.
Ausgenommen Lebensmittel. Auf der anderen Seite natürlich auch das ganze technische Equipment, das die so besitzen. Und falls sie eben über Büroräume, direkte Büroräume verfügen, jetzt die von der FSVV ausgenommen, dann werden diese Dinge auch über diesen Beitrag bezahlt. Richtig.
Genau, ansonsten ist es ja aber eben nicht nur so, dass man, das ist ja quasi jetzt auch eher so eine Art Serviceangebot, so man wird am Anfang halt beraten, kriegt eine Orientierung, wie das jetzt hier läuft an der Uni, das ist ja schon mal ganz schön, aber wenn es nur das wäre, dann könnte man ja sagen, na gut, dann muss man mehr so Tutorien oder so für Einsteiger, gibt es ja sogar an manchen Instituten, müsste man halt das einfach mehr machen, also dafür alleine bräuchte man ja wahrscheinlich keine Fachschaft, auch wenn es das für die Uni vielleicht billiger ist, als wenn man dafür tatsächlich Leute bezahlen müsste für das, was da an ehrenamtlichem Engagement richtig läuft. Aber es gibt ja quasi, ich wollte jetzt mehr so auf die politische Dimension hinaus, also quasi Studierendenvertretung, gerade im Stura, aber auch in den Fachschaften, bedeutet ja quasi auch Interessensvertretung. Es ist immer schwierig, wenn man das so allgemein sagt, weil die Leute sich dann vielleicht nichts vorstellen können. Gibt es ein konkretes Beispiel, was euch gerade so einfällt, wo der Studierendenrat oder auch die Fachschaften oder die Vertreter im Senat tatsächlich im Sinne der Studierenden, ob jetzt erfolgreich oder nicht, spielt dafür erstmal keine Rolle, aber quasi sich einbringen konnten, um zu verhindern, dass Dinge vielleicht so laufen, wie sie vielleicht laufen würden, wenn es keine solchen studentischen Vertreter gäbe.
Ja, also an dem Vorwurf beziehungsweise an dieser Mail hängt ja tatsächlich eine interessante Grundsatzdiskussion insofern dran, dass man ja damit pauschal sagt, ja, Mitbestimmung sei eben nichts Sinnvolles. Und das ist etwas, das ich so nicht unterschreiben kann, wenn wir uns mal vorstellen wollen. Ich komme gleich auch auf deine Frage direkt nochmal zu sprechen, was eben die Uni wäre, wenn die Studis dort eben nichts mehr mitzubestimmen hätten, welche Interessen dann wirklich vorrangig durchgedrückt werden würden und zu welchen Gunsten. Und das sind dann eben die Interessen einer Verwaltung und wie sehen die aus? Ja, eine Verwaltung möchte sparen. Und dann können wir uns eben ausmalen, was haben wir dann noch in ein paar Dekaden übrig von dem, was wir heute noch als Uni kennen und genießen. Und ja, zu deiner Frage direkt, um darauf einzugehen, ich bin ja aktiver Fachschaftler, ich habe eben den Vorzug genossen, da schnell in diese Strukturen reinzukommen, was zum einen mal sehr nützlich ist, um die Universität als solche kennenzulernen und um auch schnell Anknüpfungspunkte an hier interessante Menschenkreise eben zu knüpfen. Das ist hier auch sehr nützlich und auch sehr zu empfehlen, falls es vielleicht Menschen hören, die sich jetzt gerade erst immatrikuliert haben. Und genau, Kontakt auf jeden Fall mit der Fachschaft aufzunehmen. Man lernt die Universität auch aus einer ganz anderen Perspektive kennen, wenn man tatsächlich einen eigenen Beitrag hier zur Mitbestimmung leistet. Und ja, ich weiß nicht, als FSVVler, wenn ich mich denn so sehen möchte, könnte ich jetzt sicher viele Beispiele auflisten, wo man, in welchen Gremien ist, beispielsweise brennendes Thema Arbeitskreis Auslandssemester. Da war man ja dran oder ist noch dran, hier eben dagegen vorzugehen, dass dieses Urlaubssemester eben zugunsten eines Aufenthalts im Ausland abgeschafft wird.
Genau, vielleicht kann man das nochmal ganz kurz als Beispiel, ohne zu sehr das auszuführen, aber vielleicht nochmal ganz kurz sagen, was es da geht, weil die meisten, die jetzt hier zuhören, da hören ja auch sicher viele zu, die keine Studis sind und die das gar nicht mitbekommen haben. Mhm. Also es gibt, oder magst du das vielleicht kurz erklären, Caro?
Ja, also es gibt diese Einrichtung des Urlaubssemesters, da stockt dann quasi der Semesterzähler und das ist wichtig für ganz viele Sachen, zum Beispiel wenn man gerne in Regelstudienzeit abschließen möchte und ins Ausland gehen möchte, dann konnte man halt bisher sich dafür beurlauben lassen, die Semesterzahl ist also nicht weiter gestiegen. Für verschiedene Stipendien ist es auch wichtig. Und die Uni bekommt aber kein Geld für Studierende im Urlaubssemester und hat deshalb das jetzt abgeschafft. Also man darf sich nicht mehr beurlauben lassen, wenn man ins Ausland geht. Und das ist eine Entscheidung, die relativ kurzfristig auch gegen den Willen der Studierenden durchgedrückt wurde. Und man versucht jetzt im Senat und in den Kommissionen dagegen weiter vorzugehen, das wieder zu ermöglichen.
Genau, und das würde natürlich nicht passieren, wenn es da nicht Leute geben würde, die da in den Kommissionen überhaupt drin sitzen, die es überhaupt mitbekommen.
Genau.
Und die sich da sozusagen mit einbringen und da ihre Zeit und ihre Energie für sowas teilweise doch sehr Undankbares auch, wie irgendwelche langweiligen, stundenlangen Sitzungen in Kauf nehmen. Genau, jetzt das reine Sitzen in irgendwelchen Sitzungen verbraucht natürlich zunächst mal noch kein Geld, solange man nicht die Studierendenvertreter bezahlen möchte, was ja derzeit nicht stattfindet und derzeit auch nicht in der Diskussion ist. Aber es gibt doch Dinge, die Geld kosten und dafür braucht man eben diesen neuen Studierendenbeitrag und da sprechen wir gleich drüber nach der nächsten Musik. Jetzt wollten wir aber tatsächlich inhaltlich weitermachen und da wollten wir... nachdem wir diesen Brief von dieser erbosten Studentin als Anlass, als Gesprächsanlass sozusagen heute hier genommen haben, wollten wir jetzt mal tatsächlich die Frage beantworten, wieso ich zahlen soll, obwohl ich mich nicht im geringsten für den Studierendenrat interessiere. Wegen mir brauche ich kein Wahlrecht für die Fachschaft, wenn ich nichts dafür zahlen muss. Dieses Missverständnis sollte vielleicht auch noch kurz geklärt werden. Die Wahlen, also zum einen Fachschaften werden eigentlich nicht gewählt, wenn ich das richtig sehe, sondern die setzen sich frei zusammen aus Leuten, die da aktiv sind, auch jetzt noch, oder? Obwohl es ein Stück weit problematisch war aus Sicht mancher Verwaltungsheinis.
Im Grunde ist sie Teil einer Fachschaft. Also streng genommen ist ja jeder Studierende
stimmt,
genau. Teil der Fachschaft. Insofern geht das Geld auch an sie selbst. Also.
Genau. Aber quasi die Tatsache, dass die Fachschaften keine gewählten Vorsitzenden oder sowas haben, irgendwie, da ist es sozusagen, das ist so ein kleines bisschen ein Restanarchie aus Sicht der Unileitung wahrscheinlich, die auch da sicher gerne wieder verantwortlich hätte. Genau, aber auf jeden Fall, das Geld hat mit den Fachschaften und mit der Wahl irgendwelcher Fachschaftsleute in den Fachschaftsrat, sofern solche Wahlen stattfinden sollten, überraschenderweise in irgendwelchen Fächern, erstmal nichts zu tun. Und das ist im Prinzip die Frage, die Studentin hier gestellt hat, die ist im Prinzip so ähnlich, wie wenn man sagen würde, warum soll ich eigentlich Steuern zahlen, wenn ich doch eigentlich nicht zur Bundestagswahl gehe oder so. Man hat eine Interessensvertretung und jetzt sind wir halt hier auf der Ebene der Universität und wollen halt da schauen, wie wir innerhalb der Uni unsere Interessen wahrnehmen und da müssen wir halt unsere Vertreter wählen und die brauchen Geld, um damit alles Mögliche zu machen. Und darauf wollten wir jetzt eigentlich zu sprechen kommen. Was sind das denn für Dinge, die der Stura mit dem Geld macht?
Über die Fachschaften hatten wir vorhin schon mal kurz gesprochen, dass die ungefähr so 1 Euro pro zugehörigen Studi bekommen im Semester. Und wir haben aber noch zwei andere Töpfe, nennt man das im Haushalt. Das ist einmal die Stura-Verwaltung und dann das Geld, was in Projekte geht und in Gruppen. Und bei den Projekten und Gruppen ist sicherlich auch etwas dabei, was diese Studentin benutzt. Also da wird Geld bereitgestellt, was alle studentischen Gruppen beantragen können für ihre eigenen Aktionen. Wenn die zum Beispiel einen Referenten einladen wollen oder eine Veranstaltung fördern lassen wollen, das REC zum Beispiel wird da gefördert. Es wird noch gefördert. Die Brechtbautheater werden gefördert. Eine psychotherapeutische Beratungsstelle wird unterstützt. Die kann damit dann Erstgespräche anbieten. Das wird sehr stark nachgefragt. Da gibt es auch lange Wartelisten. Und ja, also weitere Projekte hängt halt davon ab, was die Studierenden jeweils wollen, was die für Ideen haben.
Mhm. Genau, das heißt, es sind neben solchen Grundkosten für beispielsweise Personal. Da wundert man sich jetzt erstmal im Personalmittel. Da ist für das Wintersemester, jetzt das kommende, sind da 24.000 Euro vorgesehen. Könnte man ja jetzt glauben, okay, Studierendenvertretung bezahlt sich selbst oder so. Nein, was sind diese 24.000 Euro?
Das ist der Haushaltsbeauftragte. Das ist eine Auflage vom Hochschulgesetz, dass wir eine in den Verwaltungen von Finanzen bewanderte Person einstellen müssen, die sich dann darum kümmert, dass das alles ordnungsgemäß abgerufen wird. Und die hat halt eine gewisse Qualifikation als Voraussetzung und ist deshalb auch teuer. Also kostet ungefähr so 50.000 Euro im Jahr.
Genau, und das muss halt eben, damit diese Person auch unabhängig ist, darf das niemand von uns sozusagen selber machen. Das ist nichts, was man ehrenamtlich übernehmen
darf. Ja, wir sind auch alle nicht geeignet für den höheren Verwaltungsdienst, weil wir unser Studium ja nicht abgeschlossen
das
haben.
Das sowieso, aber quasi, es ist tatsächlich, darauf wollte ich hinaus, es ist eine Vorgabe eben.
Genau.
Dass, da können wir quasi nicht anders. Da würden wir vielleicht gerne das Geld irgendwie lieber jemandem geben, der irgendwie Vivi studiert und das vielleicht auch genauso gut könnte, aber wir dürfen nicht. Das heißt, da ist schon mal eine Menge Kohle, die einfach mal so weg ist, die man auch einnehmen muss von den Studierenden, die man bei der Berechnung von diesem Semesterbeitrag einfach berücksichtigen muss, die aber eigentlich einem selber erstmal so direkt nichts bringt. Genau, und dann hast du vor allem, also du hast jetzt gerade auch vor allem gesagt, wenn die Studierenden quasi irgendwelche Ideen haben, also wenn irgendwelche Anträge an den Studierendenrat gestellt werden für irgendwelche Gruppen oder irgendwelche Projekte, wie zum Beispiel das Racked Festival. Gibt es da vielleicht noch so ein paar andere Beispiele, die vielleicht Leute aus ihrem studentischen Leben auch kennen? Also mir fällt zum Beispiel ein, das Medienfestival Plattform No Budget findet jetzt dieses Jahr das eigentliche Medienfestival findet jetzt dieses Jahr zwar nicht statt, aber das hat bislang eigentlich immer jedes Jahr stattgefunden und da, ich weiß gar nicht, wie viel Geld die immer bekommen haben vom AStA bislang, aber das waren schon ein paar tausend Euro auf jeden Fall.
Ich glaube so Größenordnung 2000 Euro.
Sowas, genau. Manchmal gibt es ja dann auch nur eine Deckungszusage. Das heißt, man sagt bei einer Veranstaltung, die selber auch Einnahmen generiert, wo man aber noch nicht weiß, sozusagen, wie viele Einnahmen wird man machen. Man weiß nur, man muss trotzdem die Sachen bezahlen, die man bezahlen muss. Und bewegt sich bei Eintritt man so nicht in so einem Bereich, wo man eventuell Profit machen könnte. Da macht dann der Stura eine Deckungszusage. Das heißt, man sagt, okay, also wenn es da irgendwie 3 Tage lang regnet beim Racked Festival und kein Mensch kommt, aber die Bühne wurde trotzdem aufgebaut und die Security ist angestellt, dann entstehen die Kosten ohne Getränkeverkauf. Und dann muss man das quasi abfedern und muss dann quasi, das ist dann die Deckungszusage. Genau.
Mir fällt gerade noch ein.
Ja?
Von Vorträgen, die in letzter Zeit gelaufen sind, Querfeld ein zum Beispiel, die laden bekanntere Menschen aus Medien und Wirtschaft ein. Die haben Zuschüsse bekommen für ihre Veranstaltung. Oder Pensamiento Latinoamericano macht öfters Veranstaltungen so zum lateinamerikanischen Raum.
Das heißt, es sind im Prinzip so diese vielen kleinen Kulturangebote im Umfeld der Uni oder direkt an der Uni, also irgendwelche Vorträge, die dann in Hörsälen abends stattfinden, wo dann Referenten eingeladen werden, die da auch bezahlt werden müssen. Das sind so diese vielen kleinen Sachen, die man vielleicht so am Rande wahrnimmt als Student und wo man vielleicht auch gar nicht spontan an den Studierendenrat denkt. Aber das sind sozusagen auch, das ist sozusagen eine Form von Kulturförderung aus den Mitteln der Studierenden. Aber das ist ja nicht alles. Also es sind ja nicht nur quasi, also ja, der Stura ist ja nicht nur dazu da, quasi Gelder zu verteilen an irgendwelche anderen Gruppen, sozusagen wo andere Leute außerhalb des Stura sich zu engagieren, sondern der Stura verursacht ja auch selber neben diesem Zwangspersonal, was wir da brauchen, ja auch weitere Kosten. Und das sind zum Beispiel auch so Mitgliedschaften. Was sind das für Mitgliedschaften und was bringen die uns?
Ja, wir haben hier zum Beispiel den FZS, das ist der freie Zusammenschluss der Studierenden. Das ist eine bundesweite Interessenvertretung der Fachschaften bzw. aller Studierenden eben in der Bundesrepublik. Und ja, im Grunde haben wir hier so eine Art Lobbyarbeit auf Bundesebene. Und ja, da hören wir auch schon raus, dass das vom Grund her sinnvoll und wichtig ist. Und genau, was es genau kostet, das sind jetzt, glaube ich, also wir haben ja jetzt erstmal diese Probemitgliedschaft von diesen symbolischen 50 Cent oder 1 Euro Und danach haben wir die Mitgliedschaft pro Studi eben auch 1 Euro. Und genau, haben dann eben eine Vertretung auch auf Bundesebene und können dann dort auf diese Treffen dann auch gehen und entscheiden dann mitarbeiten.
Das heißt, man hat quasi im Prinzip eine Organisation, die auf Bundesebene, also auch gegenüber solchen Gremien wie dem Bundestag tatsächlich auftritt und dort quasi in diese Richtung Lobbyarbeit macht, Pressemeldungen macht, irgendwelche Aktionen macht, bundesweite Kampagnen startet, die ja auch Geld kosten. Und das ist aber, weil es derzeit sozusagen noch der Tübinger Stura als neues Gremium nur probeweise Mitglied ist, sind da zum Beispiel auch diese 1 Euro pro Semester pro Student, der das kosten würde, wenn wir, oder wenn wir da weiterhin Mitglied bleiben wollen, die sind ja jetzt auch noch nicht dabei in diesem Beitrag. Also wenn wir im FZS drin bleiben, dann wird vermutlich in Zukunft dann vielleicht der Beitrag nochmal 1 Euro höher, sofern die jetzige Kalkulation richtig war.
Ja, das wird der nächste Stura dann ja
entscheiden müssen.
Haben.
Genau. Aber das ist so quasi, also sozusagen diese 6 Euro sind jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Es kann weniger werden, es kann mehr werden. Ja. Das ist jetzt das erste Mal, dass ein solcher Haushalt aufgestellt wird und man weiß noch nicht genau sozusagen, wie dann das am Ende alles genau weitergeht. Ja.
Also es ist halt auch gerade so, dass es ja keine Rücklagen gibt, dadurch, dass es jetzt das erste Jahr ist. Deswegen sind die 6 Euro auch mit ein bisschen Luft angesetzt, damit man nicht irgendwie dann auf einmal pleite ist, weil nacherheben geht nicht.
Genau. Wenn jetzt das Semester dann zu Ende ist, das Wintersemester, und das Sommersemester jetzt gerade. Nee, Schwachsinn. Sorry, wir haben ja momentan noch gar keine Mittel. Momentan verwenden wir ja noch Geld, was sozusagen die Uni uns auf Grundlage von dem, was früher der Aster hatte, so ein bisschen zur Verfügung stellt und was ja relativ wenig ist. Aber wenn jetzt das kommende Wintersemester dann vorbei ist, oder auch so überhaupt das ganze nächste Jahr vorbei ist, wenn dann der dritte Stura in Kraft tritt und dann sollte es und wäre es dann so, dass dann zu dem Zeitpunkt noch nicht das ganze Geld ausgegeben ist, was passiert dann? Also kann man das dann quasi weiter mitnehmen in den nächsten Haushalt oder verschwindet es dann irgendwo?
Ja, das geht alles in Luft auf. Nee, Quatsch. es gibt da so einen fancy Begriff, den habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Also diese Gelder, das meint dieser Begriff, der mir gerade nicht einfallen möchte, die verfallen eben nicht. Nämlich, also über die werden wir dann eben auch noch weiter verfügen können, beziehungsweise eine neue Stura. Hast du diesen Begriff gerade im Kopf?
Man ist ja eigentlich auch egal, wie es also, normal juristisch jetzt heißt, aber auf jeden Fall, das Geld geht nicht verloren sozusagen.
Nee, es geht nicht verloren, es bleibt bestehen. Genau, ja. Also insofern können wir keine Gelder zu viel erheben, weil wir dann einfach im nächsten Jahr, beziehungsweise der nächste Stura wird das dann, denke ich mal, machen, die Gelder einfach nach unten hin aufschrauben. Also es ist nicht die Idee, die Gelder zu horten, denn die sind sachmittelbezogen, also wir müssen die zweckorientiert auf jeden Fall erheben und auch einsetzen. Wir können die nicht horten und das wird auch nicht geschehen.
Ja, es gibt ja noch diese Pflicht zur Wirtschaftsprüfung am Ende von einem Haushaltsjahr und das wird ein externes Büro machen, dann halt im nächsten Sommer, und das wird auch darüber befinden, ob die Mittel alle ordentlich vergeben wurden. Hoffentlich werden sie das. Es ist vom Haushaltsrecht her so, dass man nicht beliebig viel Geld ansammeln darf als öffentliche Einrichtung. Also wenn wir jetzt irgendwie über Jahre viel zu viel Geld anhäufen würden, dann würde da wahrscheinlich schon mal eine Ansage kommen vom Landesrechnungshof, hier, macht mal Beiträge runter.
Ja, ja. Wie ist das denn? Das ist auch schon in diesen Personalkosten mit drin, dieses Büro? Was dann?
Was meinst du mit Personalkostenbüro?
Also es gibt ja jetzt hier so Personalkosten auf diesem Haushaltsplan und die sind eben für das kommende Wintersemester mit 24.000 Euro angesetzt. Mhm. Personalmittel, Finanzen. Und ist das nur der Rechnungsprüfer, den wir beschäftigen müssen, oder sind da auch schon die Kosten für diese Rechnungsprüfung am Schluss? Genau, also Haushaltsbeauftragter muss ja bezahlt werden und dann ist da die Rechnungsprüfung auch schon mit dabei oder kommt die auch nochmal oben drauf?
Die Personalmittel sind nur der Haushaltsbeauftragte. Die Rechnungsprüfung, die gibt man dann als Auftrag an ein externes Büro. Das geht, glaube ich, aus Sachmittel raus.
Ah, okay, das ist aus einem anderen Topf sozusagen. Gut, und jetzt nehmen wir mal an, der prüft es dann und findet irgendwie raus, keine Ahnung, da wurde irgendwas finanziert, was nicht hätte finanziert werden sollen. Wisst ihr, was dann passiert oder wie läuft es dann? Haben wir ja bis jetzt noch nie erlebt, aber muss man da spekulieren wahrscheinlich, ist noch nicht klar.
Das ist mir auch so ein bisschen unklar, wie da am Ende die Fragen sind. Ja. Weil der Haushaltsbeauftragte hat ja auch schon alles kontrolliert eigentlich.
Eigentlich schon, eigentlich quasi würde man denken, wenn dann da am Schluss was rauskommt, dann heißt es, der Haushaltsbeauftragte hat schlechte Arbeit geleistet sozusagen. Das wäre dann der Verdacht. Wir waren gerade dabei, so ein bisschen diesen Betrag aufzuschlüsseln. Vielleicht kann man auch noch mal kurz sagen, was eigentlich so die Berechnungsgrundlage ist. Also man geht ja immer davon aus, wie viele Studierende man hat. Das weiß man ja immer nicht so ganz genau, wie das dann im kommenden Wintersemester ganz exakt sein wird. Aber man geht zum Beispiel davon aus, dass wenn es 28.000 Studierende sind, die Beiträge zahlen müssen, also ohne Auslandsstudierende, ohne Erasmus-Leute, die ja diesen Beitrag nicht zahlen, dann ist es zum Beispiel so, dass man dann bei dem ursprünglichen Entwurf von 5 Euro, der da mal im Gespräch war, dass man dann knapp 8.000 Euro übrig gehabt hätte. Also sozusagen, man kann auch gar nicht ganz genau immer planen, weil die Uni möchte einen geraden Betrag, der von den Studierenden eingezogen werden soll, also 4 Euro oder 5 Euro oder 6 Euro und nicht irgendwie 7,89 Euro. Und es macht aber auch Sinn, da man ja ohnehin nicht ganz genau weiß, was sozusagen die Anzahl der Studierenden ist, von denen diese Beiträge kassiert werden. Also man kann einen groben Entwurf machen für den Haushalt, aber manches verändert sich dann und wandert dann vielleicht in den allgemeinen Topf Sachmittel. Wir wollten vielleicht noch so ein bisschen auf die weitere Kritik eingehen, die in dieser wunderbaren Mail stand und wo es ja eben auch hieß, und noch ein Tipp, man findet die Infos angeblich auf der Homepage, die ist aber leider so unübersichtlich und hat so wenig Inhalt, dass dort außer der Satzung mit winzigem Link versehen nichts zu finden war. Eine berechtigte Kritik, oder?
Das ist auf jeden Fall eine berechtigte Kritik. Die bessere Kommunikation von dem, was man tut, ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die der nächste Stura noch mehr machen muss. Ich kann das sagen, weil ich bin da gar nicht mehr Mitglied.
Da geht es mir ganz genauso, ja. Aber wir können ja auch mal kurz drüber sprechen, warum hat es denn bis jetzt nicht so geklappt? Also ich meine, ich weiß es ja selber, bin ja auch in diesem Homepage-Arbeitskreis. Es ist tatsächlich relativ spannend, wie lange es überhaupt am Anfang erstmal gedauert hat, bis wir überhaupt starten konnten mit dieser Homepage. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, das nochmal in voller Gänze zu erzählen, aber nur soweit so ganz kurz. Wir wollten erst die Homepage bei der Uni auf dem Uni-Server, deswegen haben wir im November einen Account beim ZTV beantragt. Der ist die Voraussetzung, damit man einen Antrag stellen kann auf die Beantragung eines Homepage-Serverplatzes. Dann haben wir diesen Antrag im Dezember gestellt, dann kam erst, glaube ich, Anfang Februar kamen dann, glaube ich, erst die Zugangsdaten. Mal davon abgesehen, dass das dann auch gar nicht funktioniert hat mit den Zugangsdaten, weil da das ZTV noch ein paar Rechte auf dem Server nicht richtig...
Vielleicht könnte man das sinnvoll zusammenfassen mit. Ja. Wir wollten es eigentlich, wie es sich vielleicht gehört, über die offizielle Seite der Uni machen. Und ob gewollt oder nicht, wurden uns da eben jede Menge bürokratische Hindernisse in den Weg geschleudert. Also Und jetzt haben wir eben den Entschluss gefasst, aufgrund ja auch deiner Initiative, das eben bei einem privaten Anbieter zu machen.
Genau, was ja noch erschwerend hinzukam, war, dass ja quasi zwischendrin tatsächlich die Uni dann auch gesagt hat, ja nee, wir bieten es nicht an. Und dann hieß es ja doch, wir bieten es schon an, aber der Stura muss es dann bezahlen, sobald er Gelder hat. Und diese Gelder, die wären so hoch gewesen, da ist es billiger, dass wir jetzt knapp 10 Euro im Monat für die Homepage stura-tübingen.de bezahlen, wo man manches findet, aber auch vieles noch nicht. Und das liegt auch daran, dass dieser Arbeitskreis, der das macht, eben aus eigentlich im Prinzip im Wesentlichen uns drei und manchen sporadischen Mitgliedern noch ab und zu besteht und man sich dann auch nicht dauernd treffen kann und will und dann auch immer noch alle möglichen Sachen noch dazwischen kommen und hört sich ja nach einer Rechtfertigung jetzt an und es dann eben auch tatsächlich so ist, dass man ja auch nicht beliebig irgendwelche Inhalte da abposten kann, die nicht von allen gemeinsam besprochen sind. Also das läuft noch nicht so ganz optimal, aber es sollte besser laufen und ich denke, dass wir heute hier gemeinsam diese Sendung gemacht haben, ist ja vielleicht auch schon ein kleiner Erfolg in die richtige Richtung. Wenn ihr wollt, dass es alles geiler wird beim Stura, dann kommt doch einfach vorbei und arbeitet mit. Denn die Arbeitskreise vom Stura sind offene Arbeitskreise, da kann man sich engagieren, auch zum Beispiel der Gleichfilm-Arbeitskreis, wo schöne, interessante Filme gezeigt werden, wo man sich an der Auswahl der Filme, an der Abrechnung mit den Verleihfirmen und so weiter gerne beteiligen darf. Da merkt man schon, es ist mit Arbeit verbunden, aber es macht auch Spaß. Das wären die verschiedenen Möglichkeiten, die man da hätte.
Man muss auch gar nicht erst kommen, um mitzuarbeiten. Man kann sich das auch am Anfang einfach mal anschauen, ganz unverbindlich. Die Sitzungen sind ja immer zu den Terminen, die auf der Homepage jetzt schon stehen, ausgewiesen sind und sich das Ganze einfach mal anschauen und reinfühlen, ob das überhaupt was für einen ist. Und ich denke, da gehen auf jeden Fall interessante Infos über den Tisch und das ist für jede Person empfehlenswert, oder? Was meinst du, Caro?
Auf jeden Fall. Also man kann auch zu Arbeitskreisen vorbeigucken, wenn man sich jetzt für die Sitzung an sich nicht interessiert, sondern mehr für, weiß nicht, Umwelt oder Öffentlichkeitsarbeit oder Gleichstellung.
Ja, wunderbar. Da kann man unter stura-tübingen.de zumindest die Adresse rausfinden. Ansonsten kommt man einfach am, naja, es ist nicht regelmäßig, an manchen Montagen um 19.30 Uhr oder um 20 Uhr ins Clubhaus. Mhm. Bringt vielleicht nicht so viel. Lieber erstmal im Internet schauen. Das war das Bildungsmagazin am 28. Juli 2014 mit Caroline und Johannes von der Fachschaftenvollversammlung, die für den Studierendenrat da tätig sind.